Ich begrüße heute Dominik Glesner. Sein beruflicher Weg führte ihn vom Gymnasiallehrer zu einem Psychologiestudium mit Schwerpunkt auf klinischer Kinder- und Jugendpsychologie in der Russischen Föderation. Dort half er beim Aufbau einer reformierten Kinder- und Jugendpsychiatrie, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Dominik, sonst korrigiere mich, in Rostow am Don, fernab vom sterilen Krankenhausfluren hin zu einem kindgerechten und wohnlichen Umfeld. Heute lebt Dominik abwechselnd in Deutschland und auf den Kanarischen Inseln. Er begleitet als freiberuflicher Referent, Supervisor und Berater pädagogische Fachkräfte, Teams und Eltern. Seine Arbeit vereint klinische Expertise mit pädagogischer Praxis. Und zwar immer mit dem Ziel, Kinder besser zu verstehen und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Herzlich willkommen, Dominik. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Kalira. Freue mich auch. Hallo an alle.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Es soll ja heute gehen um das Thema das Monster unterm Bett, wie Kinder Ängste entwickeln und überwinden. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir erstmal mit den Basics einsteigen und du einmal sagst, was genau versteht man denn unter Angst und eben gerade eben auch im Kontext der kindlichen Entwicklung?
Das ist eine sehr komplexe Frage gleich zu Beginn, aber vielleicht fangen wir mal so an. Ganz grundlegend ist Angst sicherlich eine der sieben sogenannten Basisemotionen. Der US-amerikanische Psychologe Paul Ekman hat das mal formuliert, dass es wohl sieben Emotionen gibt, Grundemotionen, die kulturunabhängig auf der ganzen Welt von Menschen empfunden werden. Und eine davon ist die Angst. Und jeder von uns kennt Angst und jeder von uns kann auch froh darüber sein, dass er Angst kennt, denn Angst ist für uns überlebenswichtig. Sie hindert uns daran, uns in blöde Situationen zu begeben. Sie hindert uns daran, uns ins Gefahr zu begeben. Und wenn wir in Gefahr sind, dann signalisiert sie uns, Achtung, tu etwas, damit du aus dieser Gefahr herauskommst. Das ist die sogenannte Realangst. Mit dieser Realangst leben wir alle und wir sind froh, dass wir sie haben. Und gegen die ist auch gar nichts zu sagen, die wollen wir auch um Gottes Willen gar nicht wegbekommen, sondern die brauchen wir alle, um irgendwie überlebensfähig zu bleiben. Und dann gibt es aber natürlich Ängste und die kennen wir alle, die sind über dieses normale Maß hinausgehend, über dieses normale Schutzempfinden hinaus und die belasten uns im Alltag manchmal, wenn wir bisschen Pech haben und wenn wir eine gewisse Anlage dafür haben und vielleicht auch so ein paar lernpsychologische Mechanismen ungünstig verlaufen sind, dann kann sich daraus auch Angststörung entwickeln, also problematische, behandlungsbedürftige Ängste. Und am Übergang zwischen beiden, also die Realängste, die wir alle kennen und die wir alle brauchen, und dem, was sozusagen klinisch relevant ist oder was Störung ist, da befindet sich noch ein Schritt und der ist für uns jetzt als Pädagoginnen und Pädagogen besonders wichtig, nämlich die sogenannten entwicklungsbedingten Ängste. Also Ängste, die Kinder erleben, die Jugendliche auch erleben, über die Entwicklungsspanne hinweg und die im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie eigentlich keine reellen Auslöser haben, zumindest keine reellen, so wie wir sie als Erwachsene wahrnehmen würden. Das sind Ängste vor Monstern oder vor Dunkelheit oder vor Tieren, insbesondere Hunden, bei denen wir als Erwachsene sagen, davor braucht man keine Angst haben. Aber diese entwicklungsbedingten Ängste kommen ganz regulär und gehen in der Regel auch ohne jede Behandlung irgendwann wieder, wenn sie überwunden sind. Und diese entwicklungsbedingten Ängste, das sind, glaube ich, die, mit denen wir uns heute in erster Linie beschäftigen wollen. Und wenn man so sagen will, könnte man sagen, Angst ist eigentlich immer, egal von welcher Form wir sprechen, eine Trias aus drei verschiedenen Dingen, nämlich einerseits aus körperlichen Reaktionen, also aus Schwitzen, aus Übelkeit, aus Atembeschwerden, Schweißausbrüche, Zittern, Herzklopfen, der berühmte Kloß im Hals, also all das, was wir so aus dem Alltag kennen. Demzufolge auch Gedanken, also Überzeugungen, Kognitionen, ich habe Angst, das ist gefährlich, ich muss weg. Das ist ganz bedrohlich, das halte ich nicht aus. Vielleicht später dann auch, wenn das die Leute sehen, was sollen die von mir denken? Oder auch, ich werde hier sofort tot umfallen. Die dritte Ebene, das ist dann die, die uns zum konkreten Verhalten anstiftet. Und da gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten, nämlich entweder die Flucht, das ist die häufigste, also weg vom Angstauslöser, wegrennen, flüchten oder im Zweifel, wenn wir das Gefühl haben, ah, der Angstauslöser könnte vielleicht doch nicht ganz so gefährlich sein, wie ich vielleicht ursprünglich meinte. Ich habe auch ein paar Kräfte, dann könnte ich auch entsprechend in den Kampfmodus verfallen und nur für den seltenen Fall, dass ich das gar nicht einschätzen kann, also vielleicht Angst stärker, vielleicht schwächer ist und ich kann es gar nicht so richtig einstellen, dann gibt es auch die Möglichkeit zu erstarren. Und das ist natürlich eine Dynamik, die dann häufig auch eine Behandlungsbedürftigkeit irgendwann nach sich zieht, weil sie mich handlungsunfähig macht. In dem Falle, was wir heute hier besprechen, geht es in erster Linie, glaube ich, um die Fluchttendenzen, also weg vor etwas, was mir aus welchen Gründen auch immer Angst macht.
Mhm. Aber das heißt, also erstmal vielen Dank, das war ja wirklich viel, was du in eine kurze Zeit gepackt hast. Das heißt aber, dass Angst, das sind ja so typische Stressreaktionen, auch die du da beschrieben hast, ne? Und auch diese Verhaltensweisen. Wenn Angst also eine Grundemotion ist, dann ist das auch was, womit wir auf die Welt kommen und nichts, was wir den Kindern anerziehen? Oder... Weil manchmal, also ich weiß, dass ich das auch häufiger gehört habe, so, ja, die Eltern sind halt so ängstlich, dann haben die das dem Kind mit anerzogen. Das fiel mir gerade so ein, als du das erzählt hast.
Ja, eine spannende Frage. Tatsächlich kann man die gar nicht in zwei Sätzen beantworten und eigentlich wissen wir es auch gar nicht. Also in der Psychologie sprechen wir immer von multifaktoriellen Bedingungsgefügen. Das ist die Umschreibung für, es hat ganz viele Aspekte und genau wissen wir es eigentlich nicht. Mhm. Vielleicht kann man grundsätzlich sagen, ja, natürlich gibt es so etwas wie eine individuelle Disposition. Also wir haben Kinder, die kommen mit einer gewissen disponentiellen Ängstlichkeit auf die Welt. Die sind also von vornherein ängstlicher als andere und die bleiben auch ängstlicher. Das ist eine Temperamentseigenschaft, die ist zu ganz, ganz hohem Maße genetisch bedingt und die wird auch auf Dauer nicht wesentlich verändert werden können. Die kann ein bisschen beeinflusst werden, jeder wird ein bisschen mutiger. Aber über die Lebensspanne hinweg wird diese Person tendenziell immer etwas neurotischer sein, immer etwas mehr zur Angst neigen. Und dann gibt es aber eben auch Kinder, die kommen zur Welt und haben ein relativ geringes Maß an Angst, an Neurotizismus gewissermaßen. Also die sind eher Draufgängertypen, die merkt man schon im ganz, ganz frühen Alter, dass die auch auf Umgebungsreize eher wenig reagieren, dass sie ja relativ unbeeindruckt sind, wenn irgendwo laute Geräusche passieren oder ähnliches. Das heißt, da sehen wir ganz viele Kinder, die eben eine geringere sogenannte disponentielle Ängstlichkeit haben. Das kommt vom Begriff Disposition, also Anlage. Aber natürlich ist Angst in der Form, wie wir sie auch im Alltag erleben, im Kern eigentlich ein erlerntes Verhalten. Das heißt, ich bin nicht ängstlich, weil ich damit auf die Welt gekommen bin, sondern ich lerne die Angst. Und diese Angst, insbesondere die Angstreaktion, die ist etwas, was natürlich über ganz verschiedene lernpsychologische Mechanismen passiert. Also A, natürlich über die klassischen Modelllernprozesse. Das ist das, was du ja gerade so ein bisschen angedeutet hast. Also Eltern, die gewissermaßen selber sehr ängstlich reagieren, die überfürsorglich sind, überbehütend sind und dann manchmal auch dazu tendieren, vielleicht Kinder auch zu sehr zu bemuttern oder so die typischen Helikoptereltern sind. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr viel höher, dass dann daraus auch eine gewisse Ängstlichkeit resultiert. In der Regel sind das aber ganz klassischerweise Konditionierungsphänomene. Das heißt, meistens gibt es irgendeinen konkreten Auslöser und ein Reiz, der ursprünglich gar keine große Angst hervorrufen muss, wird dann sozusagen gelernt. Und die Folge ist, dass ich dann tendenziell eben mehr Angst habe und diese Angst sich im ungünstigsten Falle ja verselbstständigt und dann spielen diese klassischen entwicklungsbedingten Ängste eine viel, viel größere Rolle als tatsächlich die typischen Modelllernprozesse, die dann so im Grundschulalter eigentlich eine viel größere Bedeutung haben.
Mhm. Okay, das ist ja auch gut zu wissen. Und was ich da jetzt so ein bisschen für mich, also ich überlege ja immer, was hat das für mich für konkrete Auswirkungen im pädagogischen Alltag? Du hattest ja jetzt, muss ich nochmal von der disponentiellen Ängstlichkeit, glaube ich, gesprochen, richtig? Das heißt also, dass aber durchaus bei einigen Kindern, also manchmal ist man ja ein bisschen, ne, ach komm, du schaffst das, dieses ermutigende Verhalten, was man ja auch manchmal an den Tag legt, das kann also bei einigen Kindern vielleicht auch gar nicht so hilfreich sein. Also wenn ich da wirklich jemanden habe, der da von Natur aus oder von Haus aus, sage ich mal, schon ein bisschen ängstlicher ist, da tue ich dem Kind wahrscheinlich gar nicht so sehr einen Gefallen, wenn ich da dann ermutige und sag, komm, probier's doch mal, schaffst du schon.
Ich glaube, Großen und Ganzen wäre das für jedes Kind sinnvoll, auch so ermutigend heranzugehen und zu sagen, Mensch, wir stärken deine Selbstwirksamkeit einfach dadurch, dass du bestimmte Dinge schaffst. Aber der Weg dahin ist natürlich bei manchen Kindern deutlich länger. Also vielleicht ist nicht so sehr die Frage, kann ich es oder kann ich es nicht, sondern in welchem Zeitraum kann ich es und mit welchem Aufwand, mit welchem Kraftaufwand, Intensität brauche ich es. Und dann denke ich, ist trotzdem jedes Kind dazu in der Lage, außerhalb von jetzt mal die festen Angststörungen auch mit Alltagsbegleitung eigentlich damit zurechtzukommen.
Jetzt hattest du ja davon gesprochen, also wir haben ja hier viele Zuhörerinnen und Zuhörer die in der Kita arbeiten. Vielleicht kannst du ja mal so sagen, was sind denn so diese typischen entwicklungsbedingten Ängste, die so abgedeckt werden im Kita-Alter?
Also grundsätzlich gibt es bei den entwicklungsbedingten Ängsten eigentlich alle Formen, die tendenziell zunächst mal ursprünglich, also evolutionär gesehen, tatsächlich eine reale Gefahr dargestellt haben. Das sind so epigenetische Prozesse, die einfach über die Jahrhunderte oder Jahrtausende in uns angelegt sind und dann sozusagen weiter mitgetragen werden, ohne dass ich von außen irgendetwas tun muss. Die erste entwicklungsbedingte Angst bei vielen Säuglingen ist die Angst vor lauten Geräuschen. Also insbesondere Geräusche, die ich nicht irgendwo zuordnen kann, die führen meist zu einer Belastungsreaktion, zu einer Angstreaktion, wobei die natürlich nicht klassischerweise ausgedrückt wird mit Kampf oder Flucht, sondern im Kern eben mit dem Schreien bzw. dem Wunsch danach in irgendeiner Weise von außen ja reguliert zu werden. Und die erste wirklich beobachtbare entwicklungsbedingte Angst ist eigentlich die berühmte Angst vor Fremden, die beginnt mit der Trennungsangst. Also in dem Moment, wo das Kind anfängt, in die personenbezogene Phase oder personenunterscheidende Phase zu gehen, das ist ja so ungefähr zwischen dem 7. und 9., 10. Lebensmonat, dann ist so der Beginn, wo man das klassische Fremdeln sieht. Und das ist die erste echte Angstreaktion, weil natürlich das Kind darauf reagiert, wenn es von seiner Bezugsperson getrennt wird, wenn es von bekannten Personen getrennt wird, dann auch mit einer entsprechenden Belastung zu reagieren. Und diese Trennungsangst bleibt eigentlich über die gesamte frühe Kindheit auch erhalten. Die nimmt eigentlich erst ab, so richtig mit dem Beginn der Pubertät, wenn man dann nämlich plötzlich auch neurobiologisch in den Prozess der Autonomieentwicklung, der Ablösung eingeht, wo ich das dann im Kern nicht mehr brauche, wo es sogar hinderlich wäre, wenn ich jetzt so eine ganz, ganz große Trennungsangst habe. Bis dahin bleibt die eigentlich da. Und dann haben wir ja im zweiten Lebensjahr die Angst, die auch auf den kognitiven Weiterentwicklungsprozessen des Kindes basiert, auf Fantasieentwicklung, also solche Dinge wie eingebildete Figuren, Angst vor Einbrecher, auch die ersten Ängste vor Tieren beispielsweise. Und je weiter ich mich entwickle, je weiter ich auch kognitiv mich entwickle, komme ich in den Bereich der magischen Fantasien, in denen dann solche eingebildeten Figuren wie Monster beispielsweise eine größere Rolle spielen. Die berühmte Angst vor Monster unterm Bett beispielsweise. Oder die Angst vor Gewittern, die Angst vor gegebenenfalls auch fremden Situationen, in die ich alleine gebracht werde. Oder eben ganz klassischerweise auch die Angst vor Dunkelheit. Und daran merkt man, das sind eigentlich alles Ängste, die ursprünglich durchaus mal eine ganz wichtige Funktion hatten und die auch für das Kind an der Stelle noch eine wichtige Funktion haben, aber die eben natürlicherweise dann mit entsprechender pädagogischer Begleitung auch wieder abnehmen sollten. Also so drei Schritte, ne? Das erste ist sozusagen die Angst vor objektiven Auslösern wie Geräuschen. Die zweite Phase sind dann die sozial bedingten Ängste, insbesondere Trennungsängste und Ängste vor Fremden. Und der dritte Bereich ist dann der, der mit der zunehmenden kognitiven Entwicklung auch einhergeht und ursprünglich mal ganz reelle Auslöser auch thematisiert. Tiere, Einbrecher, Dunkelheit, Alleinsein, Verlassenheit. Aber eben dann auch in der magischen Phase, so etwa ab dem 4. Lebensjahr, dann solche Dinge wie eingebildete Figuren, Monster und ähnliche Dinge.
Also du hattest ja vorhin schon gesagt, dass Hunde zum Beispiel auch was sind, wo viele Kinder erstmal Angst vor haben. Das kann ich mir super vorstellen. Also wenn so nur alleine dieses Größenverhältnis, da kann ich mir schon vorstellen, dass das wesentlich beeindruckender ist als bei uns bei den Erwachsenen. Wo kommt denn die Angst vor Einbrechern her? Das hattest du auch ein paar Mal erwähnt.
Das ist im Prinzip eine ganz ähnliche Dynamik, ne? Die Dynamik, die dahinter steht, ist ja im Kern tatsächlich reelle Gefahren, die irgendwann einmal evolutionsbiologisch gesehen tatsächlich wichtig waren. Also der Hund, vor dem ich heute Angst habe, Und das ist übrigens eine Angst, die sehr häufig auch von Eltern induziert wird, diese Angst vor Hunden. Kinder per se sind eigentlich eher biophil, also die neigen eher dazu, auch hingehen zu wollen und zu streicheln und zu tun. Die hat natürlich eine Funktion ursprünglich gehabt, nämlich wilde Tiere, die mir gegebenenfalls gefährlich werden können. Und genauso verhält sich es mit den Einbrechern. Auch das ist eine Mischung aus beidem, ne? Einerseits natürlich die evolutionär in uns angelegte Angst vor Fremden, die uns Ressourcen wegnehmen könnten, die uns gefährlich werden könnten, die potenzielle Konkurrenten auch darstellen können, für die Sicherheit sozusagen des Stammes oder der Familie oder des Clans, der da ist und denen ich gegebenenfalls auch ausgeliefert bin, wo ich auch keinen Schutz in dem Sinne erleben kann, weil natürlich die positiven emotionalen Beziehungen, die ich normalerweise gegenüber Erwachsenen habe, auch bei, sagen wir mal, Gruppenfremden so nicht vorhanden sind. Und dann kommt natürlich aber auch das kognitive Element dazu, nämlich, dass ich natürlich auch medial immer durchaus mitbekomme, okay, hier passiert etwas, es kann tendenziell eine Gefahr von außen kommen, Fremde könnten uns hier überwältigen in unserer Höhle, im übertragenen Sinne, ne? Also in unserer familiären Heimlichkeit. Und dann kommen natürlich auch solche Dinge dazu, wie die erste Frage, Mensch, Mama, warum schließt du abends die Tür auf? Ne? Und dann sagt die Mama irgendwann, naja, vor Einbrechern. Ne? Und dann kommen natürlich auch solche Fantasien, die häufig gar nicht verarbeitet werden können. Ein dreijähriges Kind kann mit Einbrecher gar nicht viel anfangen, aber es muss eine große Gefahr darstellen, sonst würde die Mama die Tür nicht zuschließen.
Ja.
Das sind dann Dinge, die natürlich auch dazu führen, dass dann irgendwann auch ein hohes Maß an Irrationalität natürlich dahinter steht, aber im Kern eigentlich sich solche Ängste entwickeln, die Kinder häufig gar nicht so richtig einordnen können, aber bei denen sie modellhaft tatsächlich lernen, oh, das muss eine Gefahr darstellen. Und wenn dann natürlich Medienkonsum oder Ähnliches noch dazu kommt, altersinadäquater insbesondere, dann kann man sich vorstellen, dass das natürlich für viele Kinder auch nochmal zusätzlich belastend ist.
Ja. Und du hattest jetzt eben gesagt, Trennungsangst ist durchaus ein Thema bis in die Pubertät hinein. Jetzt hatte ich ja eben explizit nach dem Kindergartenalter gefragt, aber gibt es denn auch Ängste, also die noch länger mitgezogen werden in die Schulzeit? Oder gibt es vielleicht in der Schulzeit auch nochmal ganz neue Ängste, die dazukommen bei den Kindern?
Unbedingt, also insbesondere die sozialen Ängste kommen in der Schulzeit hinzu, ne? Insbesondere Bewertungsängste. Mhm. Auch das hat etwas zu tun natürlich mit meiner sozial-emotionalen Fortentwicklung. So ungefähr bis Mitte des Grundschulalters ist mir eigentlich relativ egal, was die anderen von mir denken, denn ich weiß ja im Kern, dass ich in einer geschützten Umgebung bin und dass ich im Zweifel mich auf Mama, Papa oder wen auch immer verlassen kann. Und insofern spielen zum Beispiel Grundschullehrer erstmal auch eine Ersatzbindungsrolle. Das ändert sich. Das ändert sich in dem Moment, wo ich in eine Autonomieentwicklung hineinkomme, wo ich mich ganz bewusst ablöse auch von meinem familiären Umfeld. Übrigens auch neurobiologisch kann man das sehr schön sehen, dass Kinder auch anfangen, ganz bewusst Gehirnareale auszujäten, synaptische Verbindungen auszujäten, die ich eigentlich im Bindungssinne brauche, weil ich damit auch einen Ablösungsprozess ermögliche. Und das ist der Bereich, an dem dann die klassischen sozialen Ängste hinzukommen, Bewertungsängste. Was denken andere über mich? Was passiert, wenn ich mich peinlich verhalte? Mögen mich die anderen? Ne? Die Frage Leistungsängste, auch die spielen eine Rolle. Klassische Schulängste. Ne? Ich bin jetzt Teil einer Gruppe und muss auch als Teil einer Gruppe agieren. Und das führt natürlich dazu, dass mir die Meinung anderer oder die Bewertung anderer jetzt besonders wichtig wird und damit auch zum potenziell angstauslösenden, bedrohlichen Faktor werden kann. Die andere Gruppe von Ängsten, die dann tatsächlich hinzukommt, die auch die haben etwas wieder mit der weiteren kognitiven Entwicklung zu tun, sind Ängste vor Krankheit, vor Verletzung, vor dem Tod selbstverständlich jetzt auf einer höheren Ebene, also einer höheren Bewusstseinsebene und natürlich auch solche Angst vor Gewittern beispielsweise, Naturphänomenen und Ähnlichem. Und das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass dem Kind einfach klar wird, dass wir nicht durch die Bank weg und durch das gesamte Leben unverletzlich und resilient sind, sondern dass es natürlich auch in seinem Umfeld plötzlich Menschen gibt, die erkranken, dass es vielleicht auch das erste Mal mit dem Tod Erfahrung gemacht hat. Vielleicht war es das Haustier, vielleicht war es die Oma, die Uroma, wer auch immer. Und damit natürlich auch reelle Ängste jetzt eine Rolle spielen, die jetzt viel, viel intensiver erlebt werden, als das vorher der Fall gewesen ist.
Okay, also doch nochmal einiges, was dann dazu kommt in dem Alter, ja. Wie ist es denn, also du hattest jetzt gesagt, eben diese alters- und entwicklungsabhängigen Phasen ja im Grunde, wo bestimmte Ängste ganz normal sind. Wie ist es denn, wie kann ich denn als Fachkraft unterscheiden oder kann ich das überhaupt unterscheiden? Ist das eine, in Anführungsstrichen, normale Angst oder ist das vielleicht auch schon zu viel, es ist schon übermäßig oder vielleicht auch festgefahren, also dass vielleicht so eine bestimmte Phase ist jetzt eigentlich langsam vorbei und das Kind zeigt diese Ängste aber trotzdem noch ganz massiv. Also gibt es da irgendwas, worauf man achten kann oder sollte?
Also was grundsätzlich erstmal wichtig ist, ist, dass mir bewusst ist, ne, ist diese Angst, die ich da gerade bei meinem Klienten oder bei meiner Klientin erlebe, eine, die tatsächlich alterstypisch ist, entwicklungstypisch ist und die vielleicht auch mit den biografischen Erfahrungen des Kindes zu tun haben. Also gerade Kinder, die aus belasteten Familien beispielsweise kommen, die mit Krankheit, mit Tod, mit ähnlichen Dingen in irgendeiner Weise in Berührung gekommen sind, die können natürlich auch außerhalb dieser Phasen plötzlich Ängste erleben, die ansonsten möglicherweise relativ untypisch wären, weil sie eben aufgrund ihrer biografischen Situation darauf gestoßen sind. Aber ansonsten kann man relativ klar sagen, wenn es also diese Themen sind, die ich gerade angesprochen habe, dann ist in erster Linie erstmal davon auszugehen, dass es sich um eine entwicklungsbedingte Angst hat und handelt. Und eine entwicklungsbedingte Angst heißt immer, sie ist auch reversibel. Das heißt, sie geht auch irgendwann wieder zurück, in der Regel auch ohne, dass ich jetzt maßgeblich das irgendwie beeinflussen muss. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn diese Ängste oder diese Reaktionen, insbesondere diese Verhaltensdinge, von denen ich vor uns gesprochen habe, über einen sehr langen Zeitraum anhalten oder eine sehr große Beeinträchtigung darstellen. Also solche Dinge wie körperliche Beschwerden daraus folgen, also Somatisierungstendenzen nennt man das. Ne? Also wenn diese Ängste verkörperlicht werden und ich zum Beispiel durch meine permanente innere Anspannung irgendwie anfange, Muskelverspannungen zu entwickeln oder dass mir jeden Morgen übel ist oder dass ich Schweißausbrüche erlebe, dass ich Herzrasen erlebe, dass ich mit Durchfall zu tun habe, dass ich extreme körperliche Reaktionen zeige, wie Zittern zum Beispiel, oder dass sie sich gar nicht mehr bewegen können. Das sieht man bei ganz jungen Kindern sehr häufig, diese Frozen Watchfulness nennen wir das, also wie eingefrorenes Stehenbleiben, ne, und gar nicht mehr auf die Umweltreize reagieren. Oder bei den Älteren spielen dann auch Schlafstörungen beispielsweise eine Rolle, ne? Also Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, Kopfschmerzen, auch Hautausschläge beispielsweise. Wir haben so eine klassische psychosomatische Reaktion. Und wenn die über einen längeren Zeitraum anhält, also mal ein, zwei Tage ist das alles durchaus legitim, aber wenn die über einen längeren Zeitraum anhält und sozusagen das gesamte Familiensystem dadurch sehr stark belastet wird, dann ist das in der Regel auch ein Hinweis darauf, dass es sich eben nicht mehr zwangsläufig nur um eine entwicklungsbedingte normale Angst handelt, sondern dann kann man davon ausgehen, dass hier also auch ein stärkerer Unterstützungsbedarf da ist. Je nachdem, wie weit das ausgeprägt ist und welche dieser Formen beim Kind dann eine Rolle spielen, muss man dann schauen, welche Möglichkeiten man hat. Aber das wäre vielleicht so die Grenze. Also wenn es eine unangemessene, übermäßige, situative Reaktion ist, die vielleicht auch ohne eine direkte Auslösersituation eine Rolle spielt, also ein Kind, was eben nicht mehr nur vor dem Hund Angst hat, wenn er mir auf der Straße entgegenkommt, sondern was schon abends im Bett Angst hat, weil es ja am nächsten Tag passieren könnte, dass der Hund irgendwie über den Weg läuft. Wenn die Angst den Auslöser insgesamt überdauert, also wenn ich den Auslöser quasi gar nicht mehr brauche, wenn sie auch nicht vermindert ist, wenn die Körperreaktionen ganz extrem sind, somatisierende Tendenzen stattfinden, also Körpersymptome, und wenn insgesamt die Lebensqualität dadurch deutlich beeinträchtigt wird des Kindes und oder seines sozialen Umfeldes, dann geht das natürlich über das normale Maß einer entwicklungsbedingten Angst hinaus.
Mhm. Okay, das heißt also, dass wir die Kinder wie eigentlich immer gut beobachten und gucken, wie geht's denn gerade, und gerade diese untypischen körperlichen Zeichen dann auch durchaus mit den Eltern besprechen und ins Gespräch und sagen, Mensch, wie ist denn das? Ist es auch so, dass so Vermeidungs, du hattest ja vorhin schon davon gesprochen, ne, Flucht, Kampf oder vielleicht auch, also Vermeidung wäre dann ja Flucht, dass wenn ein Kind sagt, ich möchte nicht, also was du ja auch meintest, vielleicht abends schon sagst, ne, ich möchte morgen nicht in die Kita oder ich möchte nicht, keine Ahnung, wenn es vielleicht irgendwie was im Bewegungsraum war, dass das Kind aktiv vermeidet, in den Bewegungsraum zu gehen, regelmäßig, also dann wirklich andauernd zur Toilette, oh, ich muss mal kurz irgendwie weg. Das wären im Grunde dann auch Anzeichen, wenn es über einen längeren Zeitraum und über das in Anführungsstrichen Normale hinausgeht, wo ich dann auch sagen könnte, oh ja, da das behalte ich zumindest mal im Blick. Oder absolut, rede mal mit den Eltern, ja.
Ja, absolut. Da gibt es jetzt auch keine zeitliche Schwelle, ne, wo man sagt, also wenn das Kind das 3 Tage tut, dann ist das noch normal und ab dem 5. Tag wird es problematisch. Und da sind wir genau in dem Bereich, den wir vorhin schon mal angesprochen haben. Wenn wir Kinder mit einer höheren disponentiellen Ängstlichkeit haben, dann werden die natürlich viel länger damit zu tun haben als Kinder, die sagen, oh mein Gott, das ist jetzt eine Erfahrung, was ist passiert und jetzt ist wieder gut. Und die gehen das nächste Mal genauso in die Situation wieder hinein. Ich glaube, da kann man tatsächlich auch individuell keine richtigen Empfehlungen geben. Aber grundsätzlich, wenn ich merke, es schränkt die Alltagsbewältigung ein. Und wenn ich merke, auch im Kita-Alltag beispielsweise zeigen diese Kinder Auffälligkeiten, die auch im Gruppenkontext nicht zu lösen sind. Also wenn ich jetzt die Gruppenaktivität durchführe, zum Beispiel im Bewegungsraum, und mein Paul oder meine Lina verweigern sich dem völlig und ich kann sozusagen innerhalb des Gruppenkontextes auch damit nicht mehr umgehen, dann ist, glaube ich, der Moment erreicht, an dem man genauer drauf schauen sollte und gucken kann, wie kann man jetzt individuell auch mit dieser Angst umgehen. Die meisten entwicklungsbedingten Ängste fallen gar nicht so wahnsinnig auf im Alltag, weil sie ja von vielen Kindern geteilt werden. Das heißt, ich merke dann auch relativ schnell, aha, wir haben hier eine Situation, die irgendwie viele betrifft, und kann das natürlich dann auch in Angebote umsetzen oder ich kann das ganz, ganz bewusst nutzen. Aber an den Stellen, wo ich nicht den Eindruck habe, dass mir das noch gelingt, wo ich also im Gruppenalltag eigentlich überfordert bin, dann lohnt sich es natürlich schon auch mal den Einzelfall anzuschauen und zu gucken, ist das etwas, was nur im Kita-Alltag auftritt? Auch dann spricht das eher für eine spezifische Problematik. Oder ist das ein Thema, was vielleicht gerade ausagiert wird, was vielleicht auch alterstypisch ist? Und dann schaue ich am allerbesten im Kita-Bereich natürlich, welche Möglichkeit habe ich, das in ganz konkretes Handeln umzusetzen, beziehungsweise suche ich dann natürlich auch das Gespräch mit den Eltern und schaue, ob es andere Situationen gibt, die ja in eine ähnliche Richtung tendieren und in relativ seltenen Fällen, ich würde sagen, das sind unter 10% der Fälle, mit denen man so zu tun hat, kann dann natürlich auch eine psychotherapeutische Unterstützung durchaus Sinn machen.
Ja, okay. Jetzt kommt gerade, wir sind ja in der Masterclass und haben ja hier noch Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Jetzt kommt gerade die Frage, wie ist denn, Eltern fragen ja häufig, wann schläft denn mein Kind endlich allein? Hat das auch was mit Ängsten zu tun, ob die Kinder alleine schlafen mögen oder nicht? Also mir würde da ganz viel einfallen. Also ich möchte, Trennungsangst fällt mir ein, Angst vorm Dunkeln fällt mir ein, vielleicht auch, wenn ich in meinem Zimmer alleine bin. Wer weiß, was ist denn wirklich unter meinem Bett oder auch nicht? Gehört das mit zu dem Ängste-Paket?
Das spielt eine ganz große Rolle, auf jeden Fall. Wobei, ganz interessant ist gerade diese Frage, wann schläft mein Kind allein, ist häufig eine, die viel weniger mit Ängsten zu tun hat, als vielmehr mit der Frage, wie weit bin ich eigentlich gewöhnt, auch meine eigene Selbstwirksamkeit zu spüren und zu merken, Mensch, ich kann eine Situation bewältigen. Und da geht es, glaube ich, um solche einfachen Dinge wie auch dem Kind es abzuverlangen, mal in einer kurzen Zeit ganz alleine zu schlafen, beispielsweise die berühmten Mittagsschlafsituationen am Wochenende dafür mal zu nutzen und die angstauslösenden Reize möglichst gering zu halten. Also so der Klassiker, ne? Die Dunkelheit, vor der ich Angst habe, klassische entwicklungsbedingte Angst, die wird natürlich größer, wenn ich allein bin und nicht, wenn jemand dabei ist. Also versuche ich vielleicht erstmal diesen Auslöser wegzunehmen, wenn ich daran interessiert bin, dass mein Kind jetzt alleine schlafen soll und versuche das erstmal bei völliger Helligkeit und kann dann natürlich im nächsten Schritt vielleicht noch eine kleine Lampe brennen lassen oder die Tür ein Stück aufstehen lassen und so weiter. Die Möglichkeiten, die man da hat. Das heißt, die Frage, wann sollte das Kind das können, ist auch immer eine zutiefst individuelle Frage. Ich bin da weit entfernt, irgendwie ein Altersspektrum zu sagen. Aber grundsätzlich gilt natürlich, dass auch das, das allein schlafen können und diese Erfahrung, Mensch, es passiert mir nichts, wenn ich allein schlafe und vielleicht auch am Anfang wenigstens nicht im elternden Bett, sondern vielleicht erstmal im gleichen Zimmer und dann vielleicht im Zimmer nebenan, dass ich mich gegebenenfalls auch durch Klopfgeräusche oder irgendwas nochmal bemerkbar machen kann. Diese Entwicklung, also diese Schritt-für-Schritt-Entwicklung auch weg vom elterlichen Bett hin zu, ich kann alleine schlafen, ist eine, die für ganz, ganz viele Kinder eine längere Phase ist, aber natürlich auch mit dem Gefühl, dass Selbstwirksamkeit ganz eng verbunden ist. Und das heißt ja nicht, dass ich nicht auch irgendwann mal wieder eine Ausnahme machen kann und wenn dann vielleicht doch eine entwicklungsbedingte Angst mal wieder hinzukommt, die mir das Alleinschlafen irgendwie schwierig macht, dann darf man auch gern mal 3 Grad sein lassen und dann darf das Kind auch mal wieder eine Nacht mit bei Mama und Papa schlafen, da passiert gar nichts.
Ja. Okay, also das heißt im Grunde die Antwort auf die Frage, na, wann schläft mein Kind endlich allein, kommt ganz drauf an, auf das Kind, auf die Situation, ja. Ja.
Man kann das natürlich auch ein Stück weit fördern, ne? Also ich kann das auch bewusst gestalten und das empfehlen wir dann manchmal auch bei so ganz massiven Schlafstörungen, empfehlen wir das. Allerdings ist das etwas, was natürlich auch ein gewisses, ja, soll ich sagen, Konfliktpotenzial in der Familie hat. Wichtig ist, ein Kind wird in den seltensten Fällen von sich aus sagen, ich schlafe jetzt allein. Ja, also natürlich, die Höhle ist der beste Platz und die Höhle ist kuschelig und warm. Und natürlich gibt es überhaupt keinen Grund, warum ich von mir aus sagen sollte, ich will jetzt nicht mehr da schlafen. Also wenn ihr den Moment abwarten wollt, dann werdet ihr bis nach der Pubertät warten dürfen. Und dann beginnt der Pubertät wird das erste Rolle spielen, dass der Impuls von sich auskommt. Das heißt, ich muss mein Kind natürlich irgendwann auch anleiten dazu und zu sagen, ey, lass uns das mal probieren und vielleicht auch mit Verstärkersystem, macht mal irgendwas, ne, etwas, das cool wird, dass man auch alleine schlafen kann. Aber das ist, glaube ich, eine hochindividuelle Frage, die auch ein bisschen von meinem elterlichen Erziehungsverhalten abhängt. Aber ich muss es anregen. Ne? Das Kind wird nicht eines Tages kommen und sagen, also pass auf, Mama, heute reicht's, ich gehe in mein eigenes Bett im Nachbarzimmer.
Okay, ja. Ja gut, es ist ja gut, das den Eltern so mitgeben zu können. Aber ich würde gerne wieder zurückgehen in den pädagogischen Alltag. Und zwar, du hattest ja gesagt, wir schauen uns tendenziell eher die entwicklungsbedingten Ängste an. Wie können denn die pädagogischen Fachkräfte die Kinder dabei unterstützen?
Also grundsätzlich gibt es so ein paar allgemeine Empfehlungen, die man geben kann, die relativ unabhängig von der Frage sind, ist es jetzt eine entwicklungsbedingte Angst oder eine, die vielleicht auf einem konkreten Auslöseereignis beruht. Grundsätzlich vielleicht, wenn wir zu den entwicklungsbedingten Ängsten erstmal was sagen wollen, gibt es so 5 Dinge, die ich grundsätzlich empfehlen würde. Das erste wäre Körperberührungen ermöglichen. Auch das ist etwas, was uns evolutionsbiologisch zur Verfügung steht und was wir im Prinzip über die Jahrtausende wunderschön konditioniert haben, nämlich Beruhigung durch Berührung. Das Kuscheln in den Arm nehmen, das liebevolle Zuwendung zeigen, das hilft. Und manchmal hilft es viel mehr, als irgendwie zu erklären und zu sagen, Mann, das ist gar nicht schlimm oder guck mal, das ist doch nur das und das oder das ist doch gar nicht so wild. Ja. Ich glaube, das hilft sehr viel mehr. Das ist auch gleich das Zweite, was man empfehlen kann, neben dieser Körperberührung, dieser körperlichen Zuneigung, die Vermeidung von vernunftsbetonten Argumenten. Die tragen nämlich in aller Regel nicht. Einem ängstlichen Menschen zu sagen, du brauchst keine Angst haben, ist relativ sinnlos. Denn das ist ja gerade das Phänomen der Angst, dass sie in aller Regel irrational ist. Und natürlich weiß der Mensch, und das Kind weiß es auch irgendwann, dass ich eigentlich keine Angst zu haben brauche. Und trotzdem habe ich sie. Das heißt also, alles, was so auf Vernunftsebene basiert, ist eigentlich relativ wirkungslos. Ähnlich wirkungslos, gerade bei den 4-, 5-, 6-Jährigen, wären solche Dinge wie, du bist doch ein großer Junge, gib dir doch Mühe. Ja? Oder als großer Junge braucht man keine Angst mehr zu haben oder ähnliche Dinge. Das führt in der Regel dazu, dass Kinder anfangen, insbesondere dann, wenn sie insgesamt ein bisschen sensibler sind, diese Ängste nicht mehr offen anzusprechen, sondern gegebenenfalls auch ein Stück weit zu verdrängen. Und dann entsteht die Gefahr dieser Somatisierung, von der ich vorhin sprach. Ne? Dann entwickelt das Kind plötzlich irgendwelche Schmerzen oder wird permanent krank, eine hohe Infektanfälligkeit oder hat permanent Neurodermitis-Schübe oder irgendetwas, wo man dann merkt, Mensch, hier ist auch eine psychosoziale Belastung da. Und man kann sie sich häufig gar nicht so richtig erklären. Oftmals sind das Kinder, die eben genau gelernt haben, Mensch, ich darf die Angst eigentlich nicht haben, weil ich von außen da auch gewissermaßen sanktioniert werde. Allein dadurch, dass mir jemand sagt, brauchst du nicht, ist nicht schlimm, passiert gar nichts. Du bist ein großer Junge, brauchst keine Angst davor haben. Das ist etwas, was ich grundsätzlich vermeiden würde. Genauso vermeiden würde ich das Dramatisieren. Ach, mein armes Kind, ach, das ist ja wirklich ganz gefährlich. Und der Hund ist ja so groß. Ja, und das ist, ich verstehe das. Komm her, komm zur Mutti. Weil auch das natürlich im Prinzip eine positive Verstärkung des Verhaltens ist, das ich eigentlich nicht möchte. Das ist, glaube ich, etwas, was man grundsätzlich sagen kann. Der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Das ist so ein klassischer Leitspruch aus der Angstbehandlung, auch bei Angststörungen bei Erwachsenen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man hier mitnehmen kann. Also ich werde nicht schaffen, dem Kind seine Angst zu nehmen, den Angstauslöser insgesamt kurzfristig gesehen nicht mehr als Angstauslöser wirken zu lassen. Was ich aber schaffen kann, ist, das Kind so resilient zu machen, dass es damit umgehen kann. Und das kann ich im Wesentlichen dadurch, dass ich zunächst mal aktiv zuhöre und erstmal begreife, was ist denn überhaupt die Angst meines Kindes? Ich erlebe das immer wieder mal auch so im therapeutischen Kontext, dass Eltern gar nicht so richtig benennen können, was eigentlich die Angst ihres Kindes ist. Und wenn man dann nachfragt, dann haben sie noch nie gefragt oder dann wird man ganz häufig gesagt, na ja, wir sehen das ja so im Alltag, aber so richtig drüber gesprochen, bei den 4-, 5-, 6-Jährigen geht das ja, haben wir eigentlich noch nicht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ganz konkret zu fragen, wovor hast du Angst? Was macht dir Angst? Und das so konkret wie möglich auch wahrzunehmen, um zu schauen, ist es entwicklungsbedingt typisch oder ist es etwas, was vielleicht aus meinen aktuellen biografischen Erfahrungen heraus zu erklären ist. Dann geht es im nächsten Schritt darum, Rituale zu nutzen. Also, je strukturierter mein Tagesablauf ist, je klarer ich auch weiß, was mich am Tag erwartet, desto mehr Energie habe ich zur Verfügung, mit den Dingen umzugehen, die mich vielleicht manchmal überwältigen, wie zum Beispiel meine entwicklungsbedingten Ängste. Und da geht es darum, Rituale zu nutzen, den Kita-Alltag immer ähnlich zu beginnen, die Themen aufzugreifen, die Kinder mitbringen, gerne auch die aus entwicklungsbedingten Ängsten und in konkrete Angebote zu übersetzen. Lasst uns mal gemeinsam Thema Dunkelheit aus einem stockdunklen Raum ein Kuscheltier retten zum Beispiel. Ja, stockdunkler Raum, wer traut sich in diesen Raum reinzugehen und den Teddybären herauszuholen beispielsweise. Und das kann man da auch richtig schön zelebrieren und kann dann eine tolle Challenge draus machen und kann irgendeine Mutkrone basteln am Ende. Oder ähnliche Dinge. Das heißt, das Aufgreifen in spielerische Situationen umwandeln, in Angebote planen und damit dann das nach Möglichkeit regelmäßig auch tun, regelrecht zu ritualisieren, Mutmach-Contests zu entwickeln gewissermaßen, aber natürlich auch immer feinfühlig und sensibel und mit Backup-Varianten für den Fall, dass ich mich eben nicht traue und dann trotzdem irgendwie das Gefühl von Selbstwirksamkeit erlebe. Und die letzte grundsätzliche Empfehlung, die man ganz grundsätzlich dazu geben kann, ist Bewegungsförderung. Klingt auf den ersten Blick gar nicht so eindeutig nachvollziehbar, aber wenn wir in diesem Energiegedanken bleiben, die Energie, die ich im Tag über verbrauche gewissermaßen, steht mir nicht mehr zur Verfügung zur Angstentwicklung, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Kinder, die sich hinreichend bewegen, die auch körperlich ein gewisses Auslastungsmaß erreichen, die tendieren viel, viel weniger zur Entwicklung von Ängsten. Und die können mit Ängsten in der Regel sehr viel produktiver umgehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich auspowern soll, bis ich gar keine Kraft mehr habe, sondern das heißt einfach, dass ich die Energie, die mir innerlich zur Verfügung steht für die Angst, irgendwie auch nach außen lenken soll. Also einen Weg finden, mit dieser Angst umzugehen, gewissermaßen aus dem Flucht- und Zurückhaltemodus in den ganz positiven Sinne Kampfmodus zu kommen, das umzusetzen, zum Beispiel, indem ich sage, wer schafft es am schnellsten, den Angstauslöser zu identifizieren? Wer schafft es am schnellsten, eben mein Beispiel von gerade eben, das Kuscheltier aus der Höhle des Drachens zu holen? Oder wer hat in den nächsten 5 Minuten das schönste Monster gemalt, vor dem man Angst haben kann oder ähnliches? Also in Aktivität, in Bewegung umsetzen, das hilft häufig auch, diese Energie ein bisschen umzulenken und die Angst so weit zu reduzieren, dass sie im Alltag nicht mehr allzu belastend wird.
Mhm. Okay, also es ist ja doch eine ganze Menge, zum einen, was wir machen können als Fachkräfte und zum anderen, wo wir uns eben auch mal beobachten dürfen und innehalten dürfen und nicht sagen, ach komm, das, keine Ahnung, nicht, stell dich nicht so an oder Mensch, du Arme, ja, das kann ich verstehen, das ist total furchtbar, sondern da eben konstruktiv dann ranzugehen. Und was mir sehr aufgefallen ist, dass du halt immer wieder die Selbstwirksamkeit da auch sehr betonst. Magst du vielleicht noch mal 2, 3 Sätze zur Selbstwirksamkeit sagen? Also die ist ja in ganz, ganz vielen Situationen super wichtig. Was genau meinst du damit und wie kann die den Kindern helfen, wenn es um Ängste geht?
Ja, also Selbstwirksamkeit per se ist erstmal das Gefühl, dass ich durch mein eigenes Tun und Handeln tatsächlich meine Umgebung insoweit beeinflussen kann, dass sie für mich selber lebenswert wird, dass sie produktiv wird, dass ich viel weniger den Eindruck habe, dass ich den Mächten ausgeliefert bin, die gewissermaßen um mich herum irgendwie eine Rolle spielen. Und diese Selbstwirksamkeit ist eine der Schlüsselkompetenzen eigentlich, um gesund zu bleiben, psychisch resilient zu sein, widerstandsfähig zu sein. Und insofern geht es ganz, ganz früh darum, auch zu schauen, wie kann ich meinem Kind die entsprechenden Techniken und Werkzeuge in die Hand geben und es bei der Entwicklung weiterer Techniken und Werkzeuge zu unterstützen, um selbst zu spüren, ich kann mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen im Alltag umgehen. Das ist ja etwas, was eigentlich das Hauptproblem bei Ängsten darstellt, dieses Gefühl, etwas ausgeliefert zu sein, etwas nicht beeinflussen zu können. Egal, was ich tue sozusagen, es gelingt mir nicht, irgendwie mit diesem Angstauslöser umzugehen. Und das führt dann in so eine Ohnmachtshandlung und dann natürlich auch in den Rückzug und all diese negativen Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Das heißt, grundsätzlich muss es darum gehen, diese Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Wie kann ich das tun? Ziel ist also, resilient zu werden und nach Möglichkeit mit dem entsprechenden Kind zu versuchen, zu schauen, was sind eigentlich meine potenziellen Möglichkeiten? Wie kann ich eigentlich im Alltag diesen angstauslösenden, Erregern oder wie auch immer begegnen. Das kann ich tun, indem ich an den Mut appelliere, indem ich Mut fördere, indem ich sage, Mensch, in dem Moment, wo du schaffst, deine Angst zu überwinden, indem du es schaffst, durch die Angst hindurchzukommen, bist du mutig, bist du gestärkt und das, was du einmal geschafft hast, wirst du auch wieder schaffen. Das ist etwas, was man auch bei den Erwachsenen in den psychotherapeutischen Kontexten ganz häufig nutzt, dass man sagt, gab es Situationen in deinem Leben, wo du so eine herausfordernde Situation schon mal bewältigt hast? Wie hast du das geschafft und was davon kannst du für diese Situation wieder einsetzen? Wenn mir also es gelingt, solche Situationen zu übertragen, kann ich sagen, Mensch, das letzte Mal hast du es geschafft, das Kuscheltier aus der dunklen Höhle herauszuholen. Wie hast du denn das geschafft? Was hast du dir da vorher gedacht? Was war denn eigentlich so deine Idee dahinter? Dann kann man das zur Ressource machen. Und je öfter ich das mache, desto mehr merke ich, wow, es gelingt mir eigentlich. Also ich reduziere die Hilflosigkeit und ich merke dann, dass ich die Energie, die mir normalerweise für die Angst zur Verfügung steht, jetzt in Aktivität umwandeln kann. Das heißt, ich suche aktiv nach Lösungen, statt zu vermeiden, statt in so eine passive Haltung hineinzugehen. Das wäre eine Möglichkeit. Insgesamt geht es bei Selbstwirksamkeit natürlich auch um die dauerhafte Steigerung des Selbstbewusstseins. In dem Moment, wo ich also merke, ich kann meine Ängste überwinden, ich bin so stark, dass ich sogar die Angst bewältigen kann, dann entwickle ich Stolz für mich selber, Stolz auf meine eigene Leistung und das führt natürlich zu einem gestärkten Selbstwertgefühl, zu mehr Vertrauen in meine eigene Kompetenz und in der letzten Konsequenz natürlich auch zu einer Reduktion potenzieller neuer Angstsymptome. Das heißt, je öfter ich die Erfahrung gemacht habe, ich schaffe das, ich habe das geschafft, ich habe das bewältigt und je öfter ich auch von außen daran erinnert werde, ey, wir haben das schon mal geschafft, erinnerst dich, was wir gemacht haben, wir machen es jetzt genau wieder so oder noch besser, dann erlebe ich als Kind Selbstwirksamkeit und dann erlebe ich, dass ich meine Umgebung nicht ausgeliefert bin, sondern sie aktiv gestalten kann.
Okay. Vielen Dank. Ich finde ja Selbstwirksamkeit, also ich bin ja selber als Resilienztrainerin unterwegs und ich finde, das ist einfach so, so wichtig, die Selbstwirksamkeit der Kinder zu stärken. Und was du eben auch meintest, auch bei uns Erwachsenen immer mal wieder hinzugucken, ne? Wie ist es denn eigentlich mit meiner Selbstwirksamkeit jetzt gerade? Genau, bei uns Erwachsenen, wie ist es denn, leben wir, also können wir vielleicht auch was durch unser Tun verändern, also durch das Vorleben, das müssen wir selber besonders mutig sein? Macht es vielleicht auch Sinn, Selbstwirksamkeit immer wieder vorzuleben und auch deutlich zu machen, hey, jetzt habe ich das geschafft und jetzt, das habe ich mich bis jetzt nicht getraut, aber jetzt habe ich das gemacht, also als gutes Vorbild voranzugehen oder macht das keinen Unterschied?
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere dann bei den Vorschülern auch deutlich zu machen, hey, auch ich bin nicht immer mutig gewesen und auch ich habe manchmal Angst vor Dingen. Da muss man dann schauen, ne, dass die Themen natürlich auch kindgerecht aufbereitet werden und ich jetzt nicht neue Angstreize dadurch induziere, dass ich sage, Mensch, also Mama oder Papa hat Angst davor und das Kind plötzlich die Idee hat, na, wenn die Mama davor Angst hat, dann muss ich davor auch Angst haben. Ne? Also muss ich aufpassen, dass ich dabei nichts Neues induziere, aber eine kindliche Angst aufzugreifen und zu sagen, weißt du was, ich hatte auch Angst, wo ich Kind war, vor der Dunkelheit. Oder ich hatte auch Angst vor dem Nachbarshund, der immer so laut gebellt hat. Und weißt du, was ich gemacht habe? Und dann kann eben eine konkrete Idee kommen und dann kann auch ein gemeinsames Handeln, ein kooperatives Handeln daraus folgen. Zum Beispiel, lass es uns doch mal gemeinsam ausprobieren. Lass uns doch vielleicht erstmal an dem laut bellenden Hund auf der anderen Straßenseite vorbeigehen und lass uns den mal beobachten von da drüben, gucken, was passiert. In Klammern nämlich gar nichts. Ne? Mhm. Und diese Tendenz, also auch über eigene Ängste zu sprechen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige, wenn sie nicht neue Angstauslöser hervorruft. Das ist ganz wichtig. Ne? Also auch ganz bewusst auswählen, welche Ängste thematisiere ich da, welche nicht. Und dann aber natürlich auch immer deutlich machen, ich habe das auch geschafft. Und schau mal, wie mutig ich jetzt geworden bin. Du schaffst das auch. Und da nutzt man natürlich auch so ein bisschen das Identifikationspotenzial, was jedes Kind natürlich auch mit seinen Eltern hat. Und wenn mir das gelingt, dann kann auch die Erzieherin, der Erzieher in der Kita natürlich diese Funktion übernehmen und zu thematisieren und zu sagen, Mensch, ey, ich habe das geschafft und wisst ihr, wie ich es geschafft habe? Habt ihr eine Idee, auch anzuregen im Gespräch? Habt ihr eine Idee, wie man das möglicherweise schaffen kann? Erzähl euch, wie ich es geschafft habe. Dann entwickeln sich ganz, ganz positive Modelllernprozesse. Das gelingt aber tatsächlich eigentlich erst im Vorschulalter. Also insbesondere so mit den 2-3-Jährigen würde ich das nicht tun, denn dort geht es noch um was anderes. Dort geht es darum, dass ich als Erwachsener als sichere Basis fungiere. Ne? In der Fantasie des Kindes habe ich keine Angst. In der Fantasie des Kindes ist Mama, Papa, die Erzieherin, der Erzieher, wer auch immer, der Fels in der Brandung. Und wenn der plötzlich wackelig und unsicher wird, dann würde das tatsächlich die Gefahr beim Kind noch verstärken, auch selber solche Angstsymptome zu entwickeln. Also da wäre ich zurückhaltender. Ab dem Vorschulalter, 5-, 6-jährige Kinder, da kann das auch selber zugeben, aber immer mit einer produktiven Komponente. Ne? Ich habe da was gemacht und deshalb hat mir das geholfen. Absolut sinnvoll und ja, sein, wenn es mir gelingt, eben dort auch deutlich zu machen, wie ich es geschafft habe und das natürlich dann auch etwas sein muss, was für das Kind auch imitierbar ist. Und dann können wir diese Modelllernprozesse im positiven Sinne wunderbar nutzen.
Ja, okay. Jetzt hast du ja schon ganz viel gesagt. Wie gesagt, zum einen, was wir tun können, wo wir die Kinder unterstützen können, wo wir sie stärken können und auch, wo wir, wie gesagt, uns selber beobachten und vielleicht auch das eine oder andere nicht aussprechen, was uns dann erstmal auf der Zunge liegt. Gibt es denn noch Materialien oder vielleicht noch Methoden, die du noch nicht erwähnt hast, die im Alltag helfen können, mit den Kindern die Ängste ja anzugucken, vielleicht sie zu unterstützen beim Überwinden?
Also es gibt ganz, ganz viele, ganz verschiedene Materialien. Es gibt tolle Methodenkoffer, die man einsetzen kann, auch im Umgang mit entwicklungsbedingten Ängsten. Aber offen gestanden bin ich gar kein großer Fan dieses methodischen Ansatzes, weil ich glaube, dass der Alltag viel zu viele Möglichkeiten bietet, auch aus der jeweiligen Situation heraus lernen zu können. Und ich bin gar kein Fan von dem künstlichen Induzieren, dem künstlichen Hereinbringen in die Situation des Kindes, sondern ich würde eher dazu tendieren, das aufzugreifen, was das Kind mitbringt, was Kinder mitbringen und dann natürlich gerade im Gruppenkontext auch, ich nenne das mal, die Weisheit der Menge zu nutzen, ne? Deutlich zu machen, da ist vielleicht ein Thema in der Gruppe, ein Kind hat eine entwicklungsbedingte Angst entwickelt und zeigt die jetzt und dann auf eine Stellvertretergeschichte zu gehen zum Beispiel und zu sagen, Mann, greife das Thema auf, da hat jemand Angst vor, was weiß ich, vor Verlust der Mama beispielsweise und dann eben eine Stellvertretergeschichte zu gehen und zu sagen, Mensch, es gibt da den kleinen Pinguin Fridolin oder das kleine Känguru Maximiliane und wir gucken mal, wie es denen geht und die haben eine ähnliche Angst. Und dann könnte man mit den Kindern natürlich auch darüber sprechen, was haben die denn getan, was machen die denn, um diese Angst zu bewältigen, was sollten die denn tun, welche Ideen habt ihr denn? Vielen Kindern fällt es sehr viel leichter, sich in solche Stellvertretergeschichten hineinzuversetzen, als in ein anderes Kind. Zumal dann dort natürlich auch im Vorschulalter dann so anfangende Bewertungsängste, soziale Ängste auch eine Rolle spielen. Das würde ich vermeiden. Ich muss niemand in den Fokus gestellt werden. Schaut mal, der Max hat Angst. Sondern eher das aufzugreifen und zu sagen, Mensch, lass uns doch schauen, wie können wir in einer schönen Stellvertretergeschichte so etwas nutzen. Übrigens empfehlen sich dafür hervorragend auch die neuen KI-Möglichkeiten. ChatGPT habe ich selber ausprobiert. Schreibt wunderschöne Geschichten auch für Kinder. Einfach eingeben, ne, ich brauche eine Geschichte zum Thema Angstbewältigung für 5-Jährige, Thema Dunkelheit. Und dann bekommt man ganz, ganz tolle Geschichten, auch Stellvertretergeschichten, teilweise auch mit pädagogischen Anregungen dazu, sodass man da ohne jeden Kostenaufwand tatsächlich ganz viele Ideen gleich nutzen kann. Und ansonsten, wie gesagt, kann man natürlich auch über konkrete Angebote schauen und gucken, Mensch, ich greife auf das Thema Dunkelheit beispielsweise. Mensch, es gibt Tiere, die leben in der Dunkelheit. Kennt ihr Tiere, die in der Dunkelheit leben? Lasst uns mal schauen, wie leben eigentlich Tiere in der Dunkelheit? Welche Fragen habt ihr? Und ähnliche Dinge. Wenn ich diese Dinge aufgreife, dann brauche ich eigentlich gar kein großes Zusatzmaterial und auch gar keinen großen Mehraufwand, sondern ich greife einfach das auf, was beim Kind direkt ankommen, beziehungsweise das, was die Kinder mitbringen, so ein bisschen das, was im situationsorientierten Ansatz ja konzeptionell in den Kitas auch schon gefahren wird.
Ja, okay, ja, das ist ja auch eine klare Aussage auch dazu. Klar, Material, wenn es gerade passt, ja, aber nicht das Material und dann sprechen wir drüber, sondern passend zu der Situation, zu dem Kind, zu den Kindern, eben auch je nachdem, was da gerade aktuell ist. Ja. Wir nähern uns ja jetzt dem Ende. Und also ich muss sagen, ich fand es sehr spannend, zum einen, dass Ängste einfach dazugehören und dass sie auch zu bestimmten Altern, dass da bestimmte Ängste dann eben auch aufkommen und dass sie dass sie einerseits entwicklungsbiologisch Sinn machen und irgendwie aber das Monster unterm Bett oder das Monster in der Toilette oder wo auch immer durchaus eben auch irrational sind. Das fand ich sehr wichtig für mich und was ich persönlich für mich jetzt sehr wichtig fand, war nochmal, dass es eben Kinder gibt, wo es unterschiedlich ausgeprägt ist, also die von Natur aus ängstlicher sind und welche, die eben ein bisschen mutiger sind. Und der Umgang als Fachkraft ist im Grunde, wie ja so häufig, auf das Kind eingehen, auf die Situation, gucken, was braucht das Kind, wie kann ich das aufgreifen mit dem Kind, mit der Gruppe, wie kann ich die Selbstwirksamkeit stärken und ja, wie kann ich das eben für den pädagogischen Alltag nutzen. Also insofern habe ich schon wieder ganz viele Ideen und auch Beobachtungspunkte für den pädagogischen Alltag mitgenommen. Vielleicht jetzt noch so zum Schluss. Wenn du mal überlegst, wenn du jetzt im pädagogischen Alltag, nehmen wir mal wirklich Bezug auf die Kita, wenn du da eine Sache verändern oder stärken könntest in Bezug auf entwicklungsbedingte Ängste, gibt's da was, was dir einfällt, wo du sagst, Mensch, da sollten wir auf jeden Fall alle drauf achten oder das sollten wir auf gar keinen Fall machen?
Ich glaube, das ist ein Wunsch, der generell eigentlich für viele Themen mich so ein bisschen umtreibt, auch in den letzten Jahren Supervision und Beratungstätigkeit, auch in Kitas, weil er mir immer wieder auffällt, nämlich die Ressource Persönlichkeit der Erzieherinnen und Erzieher wieder stärker auch in den Fokus zu nehmen. Das ist ein bisschen verloren gegangen durch die vielen Partizipationsdiskurse und die Tendenzen zu offenen Konzepten in den Kitas. Und die veränderte Rolle weg vom klassischen Erziehen und Führen hin zum Begleiten und Anleiten. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund ist so ein bisschen die Ressource Erzieher, Erzieherin hinten runtergefallen, die durch die Art und Weise, wie sie selber leben, wie sie selber auftreten und wie sie selber auch mit herausfordernden Situationen umgehen, wie zum Beispiel auch Angstsituationen, ihre eigene Bedeutung eigentlich nicht so richtig, ihre eigene Bedeutung nicht mehr so richtig bewusst sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was man wieder in den Fokus stellen sollte, finde ich. Die Bedeutung, die eigentlich auch pädagogisches Personal als Autorität, aber im ganz positiven Sinne hat, als Identifikationsfigur, auch als Anleiter, manchmal vielleicht auch ein Stück weit als Unterstützer oder Begleiter. Ich glaube, das ist etwas, was gerade auch im Hinblick auf Selbstregulationsfähigkeiten von Kindern in den letzten Jahren ein bisschen aus der Diskussion verschwunden ist. Und das würde ich mir wünschen, dass das wieder ein bisschen stärker auch in den Fokus gerät, wenn man mal vom Wortsinne ausgeht. Pädagogik, das ist ja aus dem Griechischen stammen, eigentlich eine Zusammensetzung aus dem Wort Pais, also der Knabe oder das Kind, und Gorgoin, das nichts anderes heißt als führen, lenken oder leiten. Und wenn wir das mal wieder so ein Stück weit auch reinnehmen und zu sagen, Mensch, wir sind auch dafür da, anzuleiten und zu führen im positiven Sinne und anzuregen, zu sagen, Mensch, guck doch mal, wie wir es schaffen und wie ihr es auch schaffen könnt und wie wir wieder selber so ein bisschen zur Identifikationsfigur werden können, dann könnten wir, glaube ich, auch das ein oder andere Problem, was sich auch in anderen Verhaltensauffälligkeiten, nicht nur bei den Ängsten bei Kindern zeigt, wieder ein bisschen kleiner machen. Das würde ich mir wünschen, einfach auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein der Kolleginnen und Kollegen für ihre eigene Bedeutung im Alltag wieder ein bisschen zu stärken. Das wäre mein Wunsch.
Ja, das ist ein sehr schöner und ich glaube auch sehr sinnvoller Wunsch. Vielen Dank dir für den Impuls nochmal. Ich bedanke mich sowieso bei dir für die vielen Infos und die vielen Hinweise. Und ja, vielen Dank. Und vielleicht kommst du ja nochmal zu einem anderen Thema gerne wieder mit in den Podcast.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Interesse und für die Einladung.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pädiko-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pädiko-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pädiko-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.